Die Spannung bleibt im Text. Ja, ich würde sogar sagen, die hebt sich noch ein bisschen. Und es ist wirklich dramatisch hier. Das Weltgericht an Schafen und Böcken. Der König richtet alle Nationen. Und die Frage, was macht den Unterschied zwischen Verfluchten und Gerechten? Ich lese uns diesen Text und dann wollen wir ihn miteinander durchgehen. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis oder und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Jesus will unsere Wachsamkeit stärken. Warten macht müde, aber auch munter, wenn man weiß, worauf man wartet. Weihnachten steht vor der Tür, wir wissen, wie Kinder wachsam warten, was gibt's denn zu Weihnachten? Das Buch der Sprüche informiert uns, Sprüche 10, 28, und sagt, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Wie passend ist doch dieser Vers zu diesem Text? Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Wieder geht es im letzten Abschnitt um das Warten auf den König. Er wird gewiss kommen, um zu richten und zu regieren. Unsere Welt will die Welt retten, haben wir heute gehört. Unser König wird die Nationen richten. Wann wird das sein? Wer ist daran beteiligt? Was ist mit uns? Wem gilt der Text? Fragen über Fragen. Christus will Menschen in dieser Welt retten. Die Menschen wollen die Welt retten. Was für eine verkehrte Welt. Die endzeitliche Einordnung, Christus kommt als König und Richter. Die Verheißung seiner Ankunft erfüllt sich. Schon im ersten Buch Mose wird uns nicht nur ein Erlöser, sondern auch ein Herrscher aus dem Stamm Juda angekündigt, der über die Völker herrschen wird. In 1. Mose 49, 10, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. 1. Mose, ihr Lieben. Wahnsinn. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er will. Er kündigt den Schilo. Wir können sagen, das muss der Christus sein, der Retter sein. Wir können das hier nicht vertiefen von dem Textverständnis her, aber es ist klar, das muss sich auf Christus beziehen. Der kommende König. Er wird nach Psalm 2 mit eisernem Stab regieren, richten. Der Psalm 2 spricht vom Toben der Nationen und zeigt, dass sich ihre Auflehnung gegen Christus und ja ihn als Gesalbten richtet. Er schließt mit der Aufforderung, küsst den Sohn, dass er nicht zürne. und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Rebellion auf der einen Seite und Ehrerbietung auf der anderen. So trennen sich die Völker, Nationen und einzelne Menschen. So unterschiedlich stehen sie zu Jesus. Die einen anerkennen Jesus als den König, die anderen rebellieren. Rebellion wird auch im Tausendjährigen Reich am Ende noch einmal stattfinden. Obwohl der Satan gebunden ist. Und dann kann man nicht sagen, der Teufel war es. Nein, sie waren es selbst, die dann am Ende noch einmal den Aufstand proben gegen Christus. Christus wird herrschen, er wird richten zwischen seinen Schafen und die Schafe von den bösen Böcken trennen. Die Verheißung seiner Ankunft erfüllt sich. Wir haben in der Bibel 6-mal so viele Ankündigungen über Jesu zweites Kommen, also seine Ankunft, sein Wiederkommen ist gemeint, als über seine erste Ankunft, sein erstes Kommen. Das ist ein unglaubliches Verhältnis. Ich sage dann oft gerne im Unterricht, stellt euch vor, ich würde meine Frau auf der Fahrt nicht nur einmal anrufen, sondern 6-mal. Schatz, ich komm heim. Also sie würde irgendwie denken, entweder hat er zu wenig geschlafen oder irgendwas, falsche Medizin eingenommen oder es ist was ganz Wichtiges. Und bei Gott ist klar, es ist ganz wichtig. Wir haben etwa 1800 Aussagen über das Kommen Jesu in der Bibel. Das ist enorm. 6-mal wichtiger kündigt oder 6-mal gewichtiger kündigt Gott das Wiederkommen Jesu an. Das hat Gewicht, das hat Bedeutung. Gott meint es ernst. Wir müssen das Gericht über die Nation einordnen, aber wie sollen wir es endzeitlich einordnen? In Vers 31 finden wir hier eine Verstehenshilfe. Lesen wir noch einmal. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also der Sohn des Menschen kommt dann in Macht und Herrlichkeit. Es ist die sichtbare Wiederkunft Jesu mit seinen Engeln. Er nimmt seinen Platz auf dem ihm zustehenden Königsthron ein. Also geschieht das nach dem Ende der erwähnten 7-jährigen Trübsalszeit und zum Beginn des 1000-jährigen Reiches. Das angekündigte Gericht wird vollzogen. Er richtet dann alle zu diesem Zeitpunkt lebenden Völker. Dabei muss er die Nationen richten, damit sich die Schrift erfüllt. Wir haben die Stelle aus 1. Mose gelesen und es könnten viele noch angeführt werden. Psalm 2 und andere. Die Schrift muss erfüllt werden. Die Schrift wird erfüllt werden. Das heißt aber auch, dass er dann jeden einzelnen Menschen, der dann noch auf der Erde lebt, richtet. Es geht also nicht um ein pauschales Richten. Ja, dieses Volk ist gut und jenes ist böse. Das sind meine Schafe, das sind Böcke. Das ist auch zugleich ein individuelles Gericht an den einzelnen Personen. Den Auftakt seiner Herrschaft prägt Gerechtigkeit. Die Schafe kommen zu seiner Rechten. Darunter versteht man den Ehrenplatz. Auch Jesus durfte, nachdem er den Tod besiegte und auferstand, zu Rechten Gottes Platz nehmen. Als Stephanus starb, erhob sich Jesus von diesem Platz, um den ersten christlichen Märtyrer zu empfangen. Zu seiner Linken stellt er die Böcke. Christus ist gerecht und sein Gericht geschieht in Gerechtigkeit. Ihr Lieben, welcher Ernst steckt in diesen Worten? Zu Rechten und zu Linken, Wohl oder Weh, Segen oder Fluch, Freude oder Angst, Jauchzen oder Zittern, Frieden oder Strafe, Loben oder Fluchen. Die Hölle ist kein Witz, sondern eine Notwendigkeit für die Leute, die sich den heiligen Gott vom Hals gewünscht haben. Gott gibt den Menschen das, was sie verdient haben. Völlige Verbannung aus seiner schönen neuen Welt und aus seiner Gegenwart. Ewige Strafe ist so ewig wie das ewige Leben. Da gibt's nichts rumzudeuten, auch wenn das manche versuchen. Da hilft das nicht, das Wort zu verdrehen. Gott meint wirklich, was er sagt. Und darum müssen wir sein Wort beim Wort nehmen. Das ist ja eine Tugend, die muss wieder neu eingeübt werden. Paulus sagte schlicht, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das muss unser Bekenntnis sein. Gott kann nicht ungerecht sein, aber ungerechte Menschen werden seine Gerechtigkeit als ungerecht empfinden. Ich erinnere mich selbst und uns alle daran, Gerechtigkeit ist das zu empfangen, was wir verdient haben. Und das ist für uns alle der ewige Tod. Wir haben keinen Anspruch als Menschen zu sagen, also Gott, du musst mich schon in den Himmel lassen. Das ist mein gutes Recht. Nein, da denken wir falsch. Er darf uns in den Himmel lassen, aber er muss es nicht. Denn wir sind Sünder und haben den Tod verdient. Angesichts dessen ist Gottes Rettung aus Gnade durch Glauben eine ewig unfassbare Großtat des Schöpfers, des Christus, für die wir nichts können, außer ihm ewig dafür Danke zu sagen. Üben wir uns darin. Das gerechte Urteil über die gesegneten Gerechten, Verse 34 bis 36, sie erben das Reich als Gesegnete des Vaters, vom Vater vorbereitet vor Grundlegung der Welt. So klingt es hier. Unbegreiflich, wie Gottes Hand nach seinen Schafen griff, bevor sie an ihn glaubten. Darum sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand wird sie aus seiner Hand rauben. Also der himmlische Vater hat die Herde und das Reich auf der Erde schon vor Grundlegung der Welt im Sinn. Nimm ein Blatt Papier, das steht für das, was in Zeit und Raum geschieht. Die Dimension des Diesseits ist hier symbolisch repräsentiert. Aber was auf diesem Blatt passiert, wird von Gottes Plänen außerhalb von Raum und Zeit diktiert und bestimmt. Vor Grundlegung der Welt. Es gab eine Zeit, da war weder Zeit und Raum da, noch Materie, noch eine Schöpfung. Aber ein Plan war da. Ein liebender Gott, der 100% gut und heilig ist. Der hat einen Plan und er hat eine Welt gemacht. Und einen Plan in diese Welt hinein geschrieben, vorbestimmt. Kann man das verstehen? Restlos? Nein, ich nicht. Kann man darüber staunen? Ja. Kann man Gott darüber anbeten? Das kann man lernen. Und das sollten wir lernen. Und nicht mit ihm hadern und die Fragen, wie harte Nüsse, ja, knacken wollen, die wir nicht beantworten können. Also vor Grundlegung der Welt hat Gott, weil er souverän ist, regiert, sein Reich im Sinn gehabt und einen Entschluss gefasst, einen Ratschluss. Können wir hier nicht weiter vertiefen, aber es ist wichtig, das wirklich auch so zu nehmen, wie es dasteht. Die Kriterien des Gerichts an den Gerechten, wohltätige Liebe am Leib Christi. Hier geht es um ein Prüfkriterium. Ja? An dem Verhalten der Menschen wird ihr Verhältnis zu Gott offenbar. Was war bei Saulus damals, als er die Gemeinde verfolgte? War er gläubig? Natürlich nicht, als er das tat. Er tat es als eifrig, bewegter, aktiver, unbekehrter Jude. Jesus musste ihm die Augen des Herzens öffnen. Er war auf Gottes Schirm und so stellte Jesus sich ihm in den Weg und Saulus wurde sprichwörtlich zum Paulus. Achte einmal darauf, aus Böcken werden in der Bibel nie Schafe. Also ich lasse mich gerne belehren, aber ich habe noch keine Stelle gefunden. Die Sau wälzt sich im Kot. Ja? Der Hund geht zurück zu seinem Gespeih. Aber aus der Sau wird kein Schaf oder aus einem Bock wird kein Schaf. Das lernen wir da nicht. Alle verlorenen Schafe werden aber gesucht und sie werden gefunden. Jesus sagte das selbst. Sie hören Jesu Stimme, schon gelesen eben, und Jesus gibt ihnen das ewige Leben. Und niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Dann gibt's auch die ganz Cleveren, die sagen, ja, aber ich. Sag mal, wer bist du denn? Ist dein Ego noch so dick und fett oder so stolz, dass du sagen kannst, Gott, aber ich kann schon. Also das ist irgendwie, Entschuldigung, sehr direkt, ziemlich verdreht. Wie kann man so über Gott denken? Wer will denn das? Wer heiratet denn, um zu sagen, Schatz, also jetzt sind wir eine Woche verheiratet, aber ich kann mich auch wieder scheiden lassen. Merken wir das, was für ein Geist da drin ist? Ich glaube wirklich, dass da noch ein Restbestand von der sündigen Rebellion pulsiert, wenn jemand so einen Spruch auf den Lippen hat gegenüber dem allmächtigen Gott, Und dem guten Hirten, der sagt niemand. Und niemand meint eigentlich niemand. Wir können das nochmal exerzieren hier. Ich sage das im Unterricht immer so, wenn wir jetzt eine Grundschulklasse wären, erkläre ich euch, was niemand ist. Jetzt gehen wir alle mal aus dem Raum raus und dann schließen wir ab. Und dann gucken wir von draußen rein und dann frage ich die Kinderlein, ist da irgendjemand drin? Wie viel sind drin? Bitte aufschreiben, wie viel sind drin? Jemand oder niemand? Schreibe es auf. Und dann sammeln wir die Zettel ein. Dann würde ich das demonstrativ mit den Grundschülern sagen. Sagen, hier haben wir 20 Schüler in der Klasse und alle haben ihre Aufgabe richtig beantwortet. Die Fragestellung war, wer war in dieser Zeit im Raum, als wir alle draußen waren und abgeschlossen hatten, und alle 20 haben niemand geschrieben. Richtig gemacht. Setzen 1, nicht 6. Aber wenn jemand dann immer noch sagt, ja, da war doch jemand drin, sage ich, hallo? Ja, verstehen wir? Wir müssen einfach die Schrift verstehen, indem wir einfach lesen, was da steht. Wahrnehmung der Wahrheit hat mit, oder Wahrnehmen der Wahrheit ist die Voraussetzung, um überhaupt die Wahrheit zu verstehen. Und da hapert es manchmal wirklich, das ist frappierend, dass wir das einfach nicht so stehen lassen wollen. Was ist das? Okay, prüfen wir unsere Herzen, ich will da niemandem was unterstellen, aber mir begegnet das immer wieder, dass hier manche sagen, ja, aber ich, Gott hat einen Plan mit dir. Ja? Die Gerechten wissen nicht, wovon der König hier spricht. Sie haben einfach gedient und getan, was ihnen richtig erschien. Aber ihre guten Werke haben sie nicht durch Plakate überall bekannt gemacht. Die erstaunliche Antwort des Königs, wohltätige Liebe an bedürftigen Brüdern. Hier nun müssen wir Acht geben, dass wir den Text nicht aus seiner anspruchsvollen Höhe auf das Niveau allgemeiner Wohltätigkeit herunterziehen. Darum geht's hier nicht. Ohne Frage ist Nächstenliebe wichtig und biblisch geboten, sich auch um die Armen zu kümmern. Das hat schon Paulus mit auf den Weg gebracht bekommen, also gesagt bekommen von den Aposteln. Ja, aber Jesus will hier nicht für christliche Sozialarbeit werben. Der Kontext ist geschichtlich klar, der, dass Menschen, die Trübsalszeit erleben werden, sie nur als Täter oder Opfer überleben. Da geht so krass zur Sache durch den Antichrist, durch die Verfolgung der Gemeinde, der Gläubigen. Die Gemeinde ist ja nicht mehr da, muss ich mich korrigieren. Die dann gläubig gewordenen. Und es braucht besondere Menschen, die unter Androhung des Todes Gläubigen dann zum Glauben gekommenen helfen. Und das Gute tun, was hier geschrieben steht. Da muss man Mut haben, Glaubensmut haben. Ähnlich wie jene, die unter Hitlers Regiment Juden versteckten, unter Lebensgefahr. Jesus erklärt nicht alle bedürftigen Menschen zu seinen Brüdern. Das ist hier nicht gemeint. Es sind Gotteskinder, die zu ihm gehören. So konnte er ja auch zu Saulus sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja, Moment, er hat doch nicht Jesus verfolgt. Ja, natürlich hat er Jesus verfolgt, weil Jesus ist eins mit seinen Brüdern, seinem Leib, seiner Gemeinde oder denen, die gerettet sind. Jesus nimmt das persönlich. Wir sind schuldig, für unsere Brüder das Leben hinzugeben. Und so nimmt Jesus auch das hier sehr ernst, wenn seine Kinder verfolgt werden. Also, wir sollen weder die Flagge der Werksgerechtigkeit hochhalten, noch die Flagge der sozial gut gemeinten Nächstenliebe. Darum geht's hier nicht. Es geht schlicht um tätige Liebe bis in den Tod. Die Bereitschaft, Geschwistern zu helfen, die in Not geraten, die verfolgt werden, die überwacht werden. Analog zu diesem verhält es sich in der Umkehrung bei den Böcken. Sie taten das genaue Gegenteil. Sie verweigert sich der Not der Brüder Jesu. Sie stehen unter dem Zorn Gottes, weil sie nicht glaubten, liebten, dienten. Vers 41 bis 43, das gerechte Urteil über die Verfluchten. Sie müssen in das ewige Feuer. Es ist dem Teufel und seinen Engeln bereitet. Wer auf Distanz zu Gott bleibt, zu dem Gott auf Distanz bis in Ewigkeit. Das ewige Feuer ist dem Teufel bereitet und seinen Engeln. Hören wir genau hin. Hier ist keine doppelte Prädestination. Ja? Das lehrt die Schrift nicht. Der Mensch ist nicht für das Feuer bestimmt. Aber wenn der Mensch nicht nach seiner göttlichen Bestimmung lebt, nicht zur Ehre Gottes lebt und an ihn glaubt, dann wird er ganz bestimmt die ewige Strafe erleiden. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. sagt der Prophet. Die Kriterien des Gerichts an den Verfluchten. Keine wohltätige Liebe an den Geringsten. In den Versen 42 bis 45 steht 7-mal das Wörtchen nicht. Extra nochmal im Urtext nachgeguckt. Das hat Gewicht. Denn Jesus sagt damit ihnen, damit, ja, wart ihr vollkommen lieblos. Vollkommen in Anführungsstrichlein natürlich. Ihr wart total lieblos, teilnahmslos gegenüber dem schweren Los meiner geliebten Brüder. Hartherzigkeit statt Barmherzigkeit. Ein totes Herz aus Stein hat keine Barmherzigkeit. Man wunderte sich über viele Nazis im Dritten Reich. Manche waren echt nette Familienmenschen. Aber sie haben als Soldaten die Juden in die Gaskammern geschickt. Eiskalt, geschäftsmäßig. Typisch deutsch abgewickelt. Dramatisch. Industriell abgefertigt und abgeschlachtet, vergast. Man kommt abends heim und spielt mit den Kindlein. Unglaublich. Der Mensch hier im Text, der nicht hilft, Hungernden nicht zu essen gibt, der nicht gastfrei ist, andere nicht besucht, ist kein Monster, sondern ein totaler Sünder. Und das reicht, um unter Gottes Fluch zu stehen. Da kann man nur rufen, Gnade uns Gott. Wir brauchen sie alle, diese Gnade. Wir unterschätzen die Sündhaftigkeit des Menschen oft. Und ich glaube, auch gerade in unserer heutigen Zeit. Und auch die Heiligkeit Gottes. Verse 44, 45, die Verwunderung der Verfluchten. Diese Verfluchten verstehen das gerechte Urteil nicht. Die Frage der Verfluchten, Vers 44, hier, dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank und so weiter. Jesus identifiziert sich mit den Geringsten, so heißt es hier. Wir nehmen an, Jesus meint auch hier seine Brüder wie zuvor, aber er nennt sie hier interessanterweise Geringste. In den Augen dieser Verfluchten waren sie die Geringsten, ja, die jedes Recht auf Leben verwirkt hatten. Unsere Gedanken sind bei unseren Geschwistern in den Ländern der Verfolgung, in Asien, Afrika, den islamischen Ländern. Unsere Geschwister gelten dort als Freiwild, als die Geringsten, als Pestilenz, als Ungeziefer, aber sie sind dieser Welt gar nicht würdig. Sie sind des Himmels würdig. In Gottes Augen sind sie wertgeschätzt und geliebt. Und spüren wir dieses Herz, das hier für diese Menschen schlägt? Jesu Herz. Die erstaunliche Antwort des Königs, Vers 45. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Das Herz dieser Böcke war kalt und tot für Gott. Das Schicksal der Gläubigen war ihnen gleichgültig. Als Prüfkriterium dient dem König das verheerende Verhalten und Versagen der Verfluchten. An diesem Versagen wird das ganze verderbliche Wesen der Sünde offenbar. Ach, wie bös ist unser verdorbenes Herz. Es tut keinen Handstreich, um dem Nächsten zu helfen, wenn es nicht dazu gezwungen wird. Wir sind reich gesegnete Menschen, wenn wir so ganz anders als die hier beschriebenen empfinden und handeln können. Es ist nicht unser Verdienst, sondern reine Gnade. Das machtvolle Urteil des gerechten Königs, Vers 46. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Nun, Könige treffen machtvolle Entscheidungen, bis heute auch Präsidenten, oft über Leben und Tod. In Nordkorea, ja, wird immer wieder mal einer um die Ecke gebracht. Ja. Und so wendete sich auch im Buch Esther das Blatt bei Haman im Nu. Und der wütende König fällte dessen Todesurteil und Mordechai kam zu Ehren. Und diese hier beschriebenen werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ich wurde schon oft gefragt, warum es überhaupt eine ewige Strafe geben muss. Gott könnte den Menschen doch einfach auslöschen. Nun, Gott hat jeden Menschen erschaffen und zu jedem Menschen als Geschöpf Ja gesagt, um es mal so zu formulieren. Er ist damit ein Werk Gottes, das ewig existiert. Wir wissen, dass Gott den Menschen nicht zum Sünder gemacht hat, ja, sondern dass wir durch die Erbsünde in Sünden geboren wurden. Und das ist Adam und unserer Menschen, ja, Rasse anzulassen, nicht Gott in die Schuhe zu schieben. Was Gott schuf, kann nicht ungeschehen gemacht und ausgelöscht werden. Gott will Sünde durch Gnade und Vergebung auslöschen und tilgen. Ja, Sünde. Aber er wird niemals Sünder ihrer Existenz berauben. Und auch da müssen wir sagen, da verstehen wir nicht alles darüber. Können wir nicht alle Antworten geben auf Fragen, die uns da kommen. Jesus lehrt mit diesem Abschnitt, dass er gerecht richten wird. Es geht nicht um Erlösung durch Werksgerechtigkeit. Noch einmal, auch hier. Das ist so wichtig, uns auch vor einem römischen Katholizismus zu schützen. Und das tut die Bibel eindeutig, astrein, wenn man die Bibel zu Wort kommen lässt und auch hört und glaubt, was sie sagt und es nicht verdreht. Erlösung erfahren wir nur aus Gnade. Wir sahen, was den Unterschied zwischen Schafen und Böcken macht. Werke der Liebe beweisen wahren Glauben, aber sie bewirken ihn nicht. Durch Werke wirst du nie gerettet, auch nie lebendig. Für Gott wiedergeboren wird man durch das Wirken des Geistes Gottes und den Samen des Wortes. Schafe hören auf die Stimme Jesu und folgen ihm. Böcke hören auf die Stimme ihres Herzens, die sagt, es ist kein Gott. Und mancher mag vielleicht auch sagen, ja, irgendwie einen Gott gibt's schon, aber man ist sich selbst Meister und Herr. Wer sein eigener Meister ist, braucht den Meister aller Klassen nicht. Schade. Bitter. Die sind sich selbst der Maßstab, die fromm redenden Böcke. Ich schließe mit einem Gedicht, das ich vor vielen Jahren für meine Tochter geschrieben habe, für meine Kinder Gedichte geschrieben zu ihrem 18. Geburtstag. Und das möchte ich euch weitergeben. Es ist nicht nur exklusiv für sie, in der Entstehung schon, aber das dürfen auch andere Ohren hören. Und ich bin schon eine Minute drüber, aber man möge mir diese 2 Minuten noch gönnen hier. Es sind schon fast alle abgegriffen drüben. Nehmt mit, wenn noch was da ist. Ansonsten, wir werden das auf die Website stellen können. Dein Hirte, also hier ein Bild mit einem Hirten, passt natürlich gut. Dein Leben ist in Gottes Hand. Er hat dich schon geliebt, gekannt, gerufen und gesucht. Nicht erst, seit es dich gibt. Sein Plan mit dir ist wunderbar. Er ist ein guter Hirt, geht vor dir her, umsorgt dich stets, lässt dich nie los und führt. Folg seiner Stimme, seinem Weg, er liebt von ganzem Herzen. Geopfert hat er sich für dich, trug für dich Sünd und Schmerzen. Sei treu zu ihm, wie er zu dir. Er ist der große Hüter. Bleib bei der Herde und dem Herrn. Vertraust du ihm, so führt er. Der Gott des Friedens segne dich. Er liebt dich und bleibt treu. Sein Kind, oh nein, verlässt er nie. An ihm allein dich freu. Darf ich noch beten? Herr Jesus Christus, ja, wir preisen dich, weil du wirklich ein grundgütiger Gott bist. Ein guter Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe, für uns, die wir deine Schafe sind. Und Herr, wenn hier jemand ist, der sich nicht sicher ist, ob er in deiner Hand sicher ist, dann rede zu ihm, zu seinem Herzen, überführe ihn und gib ihm Gewissheit aus dem Glauben an dich. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Danke, dass diese Zusage dein Wort ist, das gilt und das wirkt, das wahr ist. Danke, dass wir den weiteren Verlauf des Tages dir anbefehlen dürfen und dass du so gut bist und Gutes tust. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.